Christian Normert ist ein Pastor unseres Bundes, der zurzeit vielleicht am besten dafür bekannt ist, dass er ein Sprecher ist bei Wort zum Sonntag. Also wenn man das mal im Fernsehen schaut, kann er einer von denen sein, die da auftauchen. Und vor einigen Jahren hat er einen Artikel geschrieben, die in Teens Mag erschienen ist. Und da hat er erzählt, dass er ein Terrarium hat, also wo er verschiedene Kröten drin wohnen hat. Und weil er verschiedene Dinge in seine Wohnung umgestellt hat, musste sein Terrarium auch versetzt werden. Und er merkte, dass dieses Versetzen, diese Tiere, diese Kröten, ziemlich beunruhigt hat, weil sie es sonst sehr gewohnt waren, dass es alles ganz gemächlich und ruhig zuging in ihrer Welt. Und plötzlich gab es diese enorme Erschütterung. Und dass es da Probleme für sie gemacht hat. Und er hat versucht, sie zu beschwichtigen, hat mit ihnen gesprochen. Ja, sagte er sich auch, irgendwie komisch, dass man mit Kröten spricht, als würden sie das verstehen. Und es ist ihm klar geworden, wenn er es wirklich effektiv machen will, wenn er will, dass sie es verstehen, was er sagt, müsste er selber ein Kröte werden und mit ihnen auf ihre Art und Weise kommunizieren. Nun, also ich denke, die meisten von uns wären uns einig, das wäre für den Christian sicherlich ein ziemlicher Abstieg, Kröte zu werden. Aber das wäre das, was notwendig gewesen wäre, um ganz effektiv mit ihnen kommunizieren zu können. Aber wenn wir es uns überlegen mit der Kommunikation, wie war es für das Volk Israel? Wir lesen im Alten Testament, dass das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist und dass sie wunderbare Zeichen da gesehen haben. Und wie sie durch die Wüste gegangen sind, hatten sie tagsüber eine Rauchsäule und bei Nacht eine Feuersäule vor sich hergehen sehen. Wow! Und dann sind sie zum Berg Sinai gekommen. Und es heißt da, dass sie die Stimme Gottes gehört haben, aber sie haben panische Angst gekriegt. Und das ist überhaupt nicht übertrieben. Die haben gesagt, bitte Mose, geh du dahin und rede du mit Gott für uns. Wir halten das nicht aus, wenn wir diese Stimme hören. Das ist zu viel für uns. Und Mose ist dann hingegangen und hat dann die Gebote von Gott bekommen und hat diese an das Volk weitergegeben. Und sie hatten dann buchstäblich hunderte von Vorschriften, die sie einhalten sollten. Und mit der Zeit kam es, wie wir Menschen halt so sind, wenn du je in eine juristische Bibliothek gehst, wirst du das sehen. Reihenweise Bücher, die alle mit der Auslegung dieser ganzen Gesetze zu tun haben. Also es wird nur immer mehr, immer mehr. Und so war das ähnlich mit dem Gesetz, was die Israeliten von Gott bekommen haben. Mit der Zeit waren mehr und mehr Menschen, die gesagt haben, na hier müssen wir klären, was das heißt oder was das bedeutet. Oder hier schreiben wir vor, wie das umgesetzt wird. Und diese Hunderte von Geboten wurden ergänzt mit Tausenden von also Klarifikationen, Dinge, die das deutlicher machen sollten. Und es kam dann zu dem Punkt, dass die gar nicht mehr ein noch auswussten, weil auch die verschiedenen Gelehrten hatten ganz unterschiedliche Meinungen. Und der eine hat gesagt Hü und der andere hat gesagt Hot. Und die wussten gar nicht mehr, wohin mit sich. Und dann brauchten sie selbstverständlich auch noch Leute, die zwischen ihnen und Gott vermittelt haben. Das waren die Priester, die im Tempel gewirkt haben. Also wurde es dann immer mehr. Und ja, man kann sehen, dass es manchmal schwierig wird zu verstehen, was von dem ganzen Lärm gilt eigentlich. Was ist das, was wirklich wichtig ist? Und dann hat Gott genau das getan, was der Christian Rommert überlegt hatte, was er hätte machen müssen, wenn er effektiv mit seinen Kröten hätte reden wollen. Gott ist Mensch geworden. Er ist zu uns runtergekommen. Er ist einer von uns geworden und hat mit uns in unserer Sprache gesprochen. Er war ja, buchstäblich Gott zum Anfassen, weil die Menschen, die ihn damals erlebt haben, konnten ihn tatsächlich sehen, hören und anfassen. Und heute wollen wir uns nochmal vor Augen führen, warum er das Ganze getan hat. Der Text für heute kommt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2. Und also ich fange mit Vers 14 an und lese dann bis Kapitel 3, Vers 1. Nur nochmal den kleinen Hinweis, diese Vers- und Kapitelunterteilungen, die sind viel, viel später dazu gekommen. Und manchmal sind wir in Gefahr, dass wir wichtige Zusammenhänge übersehen, wenn wir die Kapitel auseinanderreißen lassen. Aber Hebräer 2 ab Vers 14. Da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und um zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Denn er nimmt sich keineswegs der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Darum, heilige Brüder, die ihr an der himmlischen Berufung teilhabt, schaut auf den Apostel und Hohepriester, dem unser Bekenntnis gilt, auf Jesus. Nun, es gibt verschiedenste Vorstellungen, warum Jesus auf die Erde gekommen ist, warum er eigentlich Mensch geworden ist, beziehungsweise verschiedenste Vorstellungen, wer Jesus überhaupt war. Es gibt zum Beispiel viele Leute, die denken, Jesus war ein Weisheitslehrer. Er hat uns gute Weisheiten gebracht, die uns helfen würden, miteinander besser auszukommen und vielleicht auch mehr in Frieden mit unserer Umwelt zu leben. Ich stelle keine Sekunde lang das in Frage, dass Jesus auch Weisheiten gelehrt hat. Aber die Frage muss noch gestellt werden, war das der Grund, warum er gekommen ist? Dazu finden wir eigentlich ein deutliches Nein. Viele sehen Jesus als Guru. Das ist vielleicht viel mehr der, der Frieden bringen sollte. Und wir lernen in Einklang mit dem Universum oder sowas derartiges zu leben. Dass er uns beibringen wollte, wie wir einfach ruhiger werden können. Jesus hat sehr viel über Frieden zu sagen gehabt. Aber das war, damit war seine Botschaft keineswegs erschöpft. Viele sehen Jesus als Freiheitskämpfer. Der war der große Politiker, der den Unterdrückten gesagt haben, dass sie aufstehen sollten und sich gegen die Mächten, die da seien, auflehnen sollten. Allerdings, wenn wir Jesus so verstehen wollen, müssen wir erklären, warum hat er so viel über Friedliches gesagt. Warum, als er verhaftet wurde und Pilatus ihn gefragt hat, bist du der König der Juden, hat er gesagt, ja, aber hat deutlich darauf hingewiesen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn das so wäre, würden meine Nachfolger jetzt kämpfen. Aber das ist nicht der Fall. Jesus hat uns auf alle Fälle viel über den Umgang mit ärmeren Menschen zu sagen gehabt. Oh ja, die Bibel ist nicht nur bei Jesus, sondern von vorne bis hinten deutlich darüber, dass Gott sehr, sehr daran gelegen ist, dass Menschen, die Armen benachteiligt sind, dass ihnen geholfen wird. Das sollten wir kein bisschen runterreden. Aber wenn wir versuchen, Jesus darauf zu beschränken, wenn wir versuchen, ihn darauf zu reduzieren, dann werden wir den Jesus, den wir in der Bibel begegnen, der Jesus, der jeden Einzelnen von uns ganz persönlich begegnen will, werden wir ihn vermissen, wenn wir versuchen, ihn darauf zu reduzieren. Und dann ist die Vorstellung von Jesus den Asket, also einer, der ganz einfach gelebt hat, alles entbehrt hat und der nur als Religionsstifter gekommen wäre. Jesus hat viele Entbehrungen in seinem Leben erlebt. Aber manchmal haben wir unsere Probleme damit, wenn Jesus, schade, dass ich das Foto oder das Bild nicht hier mit reingenommen habe. Ich hatte ein Bild, wo es Jesus beim Lachen gezeigt hat. Wie wirkt das auf dich, wenn du darüber nachdenkst, dass Jesus richtig vom Herzen lauthals lacht? Das ist nicht unsere übliche Vorstellung von ihm, aber ich kann es mir schon denken, dass er sicherlich häufiger so Späßchen mit seinen Jüngern gemacht hat. Wir finden, Jesus ist auch immer wieder bei Feiern gewesen. Also Jesus nur auf das Asketische zu reduzieren, wäre auch ein viel zu eingeschränktes Bild. Aber unser Text sagt uns deutlich, Jesus ist gekommen. Jesus ist Mensch geworden, um zu sterben. Nun, das mag als ein eigenartiges Lebensziel erscheinen, aber der Zusammenhang zwischen Weihnachten und Ostern sollte nie verloren gehen. Es sollte uns deutlich sein, warum Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, um für uns zu sterben. All die Dinge, die wir verkehrt gemacht haben, haben wir als Menschen gemacht. Und unser Text sagt uns auch deutlich, dass sie deswegen im Fleisch und Blut auch wieder gut gemacht werden müssen. Aber wer kann das eigentlich? Wer kann all seine Versäumnisse wieder gut machen? Also, ich kann das nicht. Nun, an der Stelle ist mir auch wichtig zu sagen, ich bin sehr wohl dafür, dass wir, insofern es uns möglich ist, Verantwortung übernehmen für das, was wir getan haben und dass, wenn es möglich ist, dass wir eine Wiedergutmachung machen. Wenn ich dein Auto kaputt fahre, dann habe ich für den Schaden gerade zu stehen oder zumindest meine Versicherung. Da kann ich nicht sagen, nein, das übernimmt Jesus. Na, also das wäre auch eine Verdrehung von der Botschaft, die wir haben. Aber wenn ich Menschen verletzt habe und wenn ich in meinem Leben zurückschaue, da sind Fälle, wo ich Menschen verletzt habe, wo ich schon längst überhaupt keinen Kontakt mehr zu denen habe, dass ich überhaupt die Möglichkeit hätte zu sagen, es tut mir leid. Aber ob das es tut mir leid ausreichen würde, dem wieder gut zu machen, das vermag ich nicht. Ich kann nicht alles wieder gut machen. Und ich schätze, es wird vielen von uns hier so gehen, dass es nicht möglich ist für uns, alles wieder gut und heil zu machen, wie es eigentlich sein soll. Und da gibt es nur einer, der das kann. Da gibt es nur einer, der die Macht dazu hat. Und deswegen hat er für unsere Schuld in Fleisch und Blut auch bezahlt. Gott wusste, dass wir das nicht schaffen. Und deswegen sandte er seinen Sohn in diese Welt. In Jesaja, Kapitel 53, in dem Vers 5, hören wir die Worte, und das ist jetzt Jahrhunderte, bevor Jesus geboren wurde. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und Jesus hat es getan. Es gibt sehr viele Versuche in unserer Welt, Jesus neu zu interpretieren. Es gibt zahlreiche Bücher über die Suche nach dem historischen Jesus, wo Leute also im Prinzip behaupten wollen, wenn wir das ganze Glaubensmäßige um Jesus herum wegziehen, dann werden wir rausfinden, wer Jesus wirklich war. Aber das führt auf den Holzweg. Denn diese Einstellung setzt voraus, dass es Gott nicht gibt und dass Gott nicht aktiv wird in unserer Realität. Allerdings, Jesus ohne Christus gibt es nicht. Es gibt kein Jesus ohne Christus. Und dafür sage ich Gott sei Dank. Schauen wir die letzten zwei Verse unseres Textes noch einmal an. Also der letzte Vers von Hebräer 2, der erste Vers von Hebräer 3. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Darum, heilige Brüder, die ihr an der himmlischen Berufung teilhabt, schaut auf den Apostel und hohen Priester, dem unser Bekenntnis gilt, auf Jesus. Bist du in Versuchung geführt? In Versuchung, jemanden eins zu scheuern? Ja, die Versuchung dabei ist zu denken, die haben es auch verdient. Ne? Werden wir in Versuchung geführt, einfach alles fallen zu lassen und zu sagen, Leute, ihr könnt mich alle mal. Wenn wir echt die Schnauze voll haben, also wir wollen absolut nicht mehr und nicht weiter. Werden wir in Versuchung geführt, die Wahrheit zu biegen, um Vorteile rauszuschlagen? Werden wir in Versuchung geführt, den Chef eine heiße Tasse Kaffee über den Kopf zu kippen, weil er es auch verdient hat? Und so weiter und so weiter. Oh ja, die Versuchung, ich denke, die kennen wir recht gut. Natürlich werden wir immer wieder in Versuchung geführt, aber deswegen feiern wir auch Weihnachten. Nein, nicht, auf dass wir der Versuchung nachgeben können, uns selbst ein noch größeres Geschenk zu kaufen, sondern weil wir wissen, dass er uns das teuerste Geschenk überhaupt gegeben hat. All die Geschenke, die du gestern Abend ausgepackt hast oder die du vielleicht auch heute oder morgen noch im Laufe des Tages auspacken wirst. Es tut mir schrecklich leid, dich mit dieser Wahrheit zu konfrontieren, aber irgendwann werden sie dir nichts mehr bedeuten. Irgendwann werden sie kaputt gehen, abgenutzt werden, ausgelaufen sein. Nun, ich will nicht die Freude an deinen Geschenken nehmen. Ich bin sicher, dass die schöne Geschenke waren, dass die Leute, die euch gegeben haben, das wirklich vom Herzen meinen. Und das ist alles völlig in Ordnung. Aber wir brauchen das Geschenk, das nicht vergeht. Das Geschenk, das niemals kaputt geht und niemals abgenutzt wird. Das Geschenk, das uns immer weiter bereichert, selbst nach dem eigenen Tod. Das ist das Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Und das ist das Geschenk, was unser Leben verändert. Und deswegen werden wir in diesem Text auch aufgefordert, zu dem Apostel Jesus zu schauen. Apostel bedeutet Gesandter, Botschafter. Er ist mit der Botschaft des Lebens gekommen. Mit der Botschaft, dass alles, was du versäumt hast, alles, was du verkehrt gemacht hast, alles, was du nicht wieder gut machen kannst, er hat diese Sünde getragen. Und er kann dir Freiheit geben. Er kann Heilung bieten. Und er ist auch unser hoher Priester. Im jüdischen Tempel gingen die Priester immer wieder hin und haben Opfer gebracht. Viel, viel Blut ist vergossen worden. Aber Blut, was diese Schuld eigentlich nicht wirklich wieder gut machen konnte. Jesus tritt nicht in einem Tempel, der von Menschenhänden gemacht wurde, auf, sondern direkt in der Anwesenheit Gott des Vaters. Und wenn wir dazu kommen, wenn wir in Erscheinung treten, wenn wir da zur Sprache kommen, sagt er, er hat mir vertraut. Sie ist mir gefolgt. Mein Blut ist für sie vergossen worden. Das ist bezahlt. Nimm dieses Geschenk dieses Jahr an und jeden Tag wieder neu und lass ihm dir die Hoffnung geben, die du in deinem Herzen brauchst. Amen.